Der Mensch kommt auf die Welt. Und die Welt ist schon da. Das galt für Urmenschen genauso wie für uns heute. Und was unterscheidet uns heute vor allen Dingen von den Urmenschen? Vielleicht die Möglichkeit der Reflexion, sicherlich aber die der wissenschaftlichen Reflexion über die Welt. Denn was die Wissenschaften an Erkenntnissen gewonnen haben, ist auch Teil der Geschichte, aus der wir Menschen kommen. Diese Geschichte ist in weiten Teilen, sprich über Jahrmilliarden, im wahrsten Sinne des Wortes unmenschlich, denn die biologische Evolution hat sich über lange Zeit ohne den Menschen vollzogen. Aber als es uns Menschen dann gab, haben sich in uns Erfolgsrezepte der Evolution besonders in unserem Erkenntnisapparat niedergeschlagen. Dieser Erkenntnisapparat, unser Gehirn, diese biochemische Maschinerie, eröffnet uns gegenüber anderen Lebewesen schlicht mehr Optionen und ist damit ganz entscheidend für die Conditio humana, die Natur des Menschen. Wir sind das Tier, das versucht, in seinem Lebensraum aktiv Voraussetzungen zu schaffen, die es ihm ermöglichen, unter möglichst stabilen und sicheren Bedingungen zu leben. Dafür sind wir angetreten, das ist das, wozu unser Gehirn in der Lage ist. Wir sind fähig zu extrapolieren, vorauszuahnen, was wird passieren, wenn ich was tue. Wenn ich einen Stein werfe, könnte er dort landen und kann dort dieses oder jenes bewirken. Das heißt, unsere Extrapolationsmöglichkeiten sind der erste Schritt. Der zweite Schritt sind die immer wiederkehrenden Auseinandersetzungen mit Naturphänomenen, die uns gefährden, die unserer Existenz schaden. Schon die ersten Hochkulturen haben versucht, Wasserstände von Flüssen zu regulieren. Vor dieser Technik kam einmal zu viel Wasser und überflutete Felder und Siedlungen. Oder es kam zu lange zu wenig Wasser und alles verdorrte. Also versuchten unsere Vorfahren, das Wasser zu regulieren, zu speichern. Aber ist der Versuch, Wasser zu speichern, ein Versuch, die Natur zu beherrschen? Nein. Es ist der Versuch, die Bedingungen zu schaffen, unter denen sich die Gemeinschaft stabil und sicher und damit besser entwickeln kann. Und so ging es weiter im Laufe der Menschheitsgeschichte, das Wechselspiel von Natur und Technik. Wir reagierten auf natürliche Herausforderungen durch technische Errungenschaften. Die Landwirtschaft, die Sesshaftigkeit, wir mussten uns nicht mehr in Höhlen verkriechen und Beeren sammeln. Wir bauten unsere eigene Hütte und hatten direkt vor der Türe Felder, auf denen Pflanzen wuchsen, von denen wir leben konnten. Wir domestizierten Tiere, weil wir sie essen wollten. Wir mussten nicht mehr tagelang auf die Jagd gehen, in der Hoffnung, ein Stück Wild zu erlegen. Wir konnten in den Stall gehen und ein Tier schlachten. Die gesamte Kulturgeschichte der Menschheit ist in erster Linie nicht der Versuch, die Natur zu beherrschen, sondern sich so weit wie möglich von dieser gewaltigen Natur zu emanzipieren. Dabei spielt ein wichtiger Begriff eine Rolle. Die letzten Jahrzehnte haben diesen in den Naturwissenschaften, genauer gesagt in der Grundlagenforschung, hervorgebracht. Leider ist er in der Gesellschaft selbst und auch in der Politik noch nicht richtig angekommen. Es ist der Begriff der Grenzen. Wenn man so will, ist die erste Publikation, die sich über Grenzen in einem naturwissenschaftlichen und sozialpolitischen Sinn auslässt, der 1972 erschienene Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit, die Grenzen des Wachstums. Die Studie zeigt im Grunde genommen eine Binsenweisheit, nämlich, dass wir auf einem endlichen Planeten leben und deswegen nur über endliche Ressourcen verfügen. Aber inzwischen wird immer deutlicher, dass bereits ein Annähern an die Grenzen ein System vollkommen destabilisieren kann. Das betrifft in erster Linie das Thema Klimawandel. Einen Lösungsansatz für menschliches Leben und Wirtschaften unter den Bedingungen des sich verändernden Klimas bietet die Resilienzforschung. Auch hier handelt es sich, wie beim Thema Anthropozän, um eine Synthese der Wissenschaften, in der verschiedene naturwissenschaftliche Strömungen zusammenfließen. Alle Ansätze münden in der Ökologie und behandeln das Systemische, die Systemteile und ihre Wechselwirkungen. Wie stehen sie untereinander in Interaktion, lautet die Frage. Und nicht zu vergessen, läuft unter dem Ganzen der lange, ruhige Fluss der totalen Grundlagenforschung weiter, wo immer wieder überprüft wird, ob denn die Voraussetzungen unserer Modelle hier oben und der Wirklichkeit da unten noch gegeben sind. Eine besondere Rolle in der Grundlagenforschung spielt die Physik. Ihr verdanken wir die großartige Wechselwirkung, immer wieder bestätigt zu bekommen, dass alles in Ordnung ist. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir diesen ganzheitlichen Wissenschaftsansatz überhaupt weiterverfolgen können. Es ist wie in einem Orchester. Wenn wir immer befürchten müssten, dass sich die einzelnen Instrumente während des Spielens eines Musikstücks plötzlich verstimmen, dass auf einmal die Harfensaiten reißen und die Trompeten sich seltsam verbiegen, dann ließe sich keine Musik machen. Auf die Naturwissenschaften übertragen heißt das, Voraussetzung für die Wissenschaft ist, dass jedes Instrument extrem genau bekannt ist, dass man seine Eigenschaften genau identifiziert. Und wenn das nicht klar ist, kann dieses Instrument in einem Orchester genauso wenig eingesetzt werden wie in der Wissenschaft. Was in einem Orchester von ebenfalls großer Bedeutung ist, ist das Zusammenspiel, das Miteinanderspielen. In den Wissenschaften wäre das das Miteinanderreden, Miteinanderdenken, Miteinanderhandeln. Und genau das wollen wir mit diesem Einwurf erreichen.